Petershäuser ist Gründer und CEO von Kranus Health, der ersten Liga zum Thema Männergesundheit mit dem Ziel, den Erfolg von Pfizers Viagra zu wiederholen. Jensen Hürtershäuser studierte Biotechnologie und sammelte zunächst Erfahrung in der Beratung und Pharmaindustrie, weit weg vom Patienten. Mit der Gründung von Kranus Health ermöglichte er es, seine zwei Interessensgebiete zu verbinden, Technologie und Gesundheit. Im Podcast erzählt er, wie es zur Gründung von Kranus Health kam, warum das Thema erektile Dysfunktion so wichtig ist für die Männergesundheit und wie er es geschafft hat, den erfolgreichsten deutschen Liga-Start hinzulegen.
Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Inside Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter www.handelsblatt.com/inside-digital-health. Den Link und weitere Informationen findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Ja, guten Morgen, lieber Jens. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, Jens Nörtershäuser. Du bist Gründer und Co-CEO von Kranus Health und ja, bist wirklich durch alle möglichen Digitalunternehmen vorher gegangen und warst auch in der Beratung lange und hast dich dann entschieden zu gründen und beschäftigst dich jetzt mit Männergesundheit und mit eurem ersten Produkt, eurer ersten Diga mit erektiler Dysfunktion bei Kranus Health. Und ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen, denn ich hatte tatsächlich noch gar nicht so viele Diga-Hersteller ja im Interview und du bist jetzt ja einer der wenigen. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, vielen Dank, Inga. Freue mich sehr, hier zu sein und ja, gerne mehr zu Kranus und dem Thema Männergesundheit zu erzählen. So viele Digas gibt es ja in der Tat eigentlich auch noch gar nicht. Ist immer ein spannendes Thema, darüber
zu reden. Ja, genau. Vor allen Dingen noch nicht so viele in diesem Bereich. Also es gibt ja viele zu psychischer Gesundheit. Und ihr seid, glaube ich, mit Kranus Health, also mit erektiler Dysfunktion, relativ allein auf weiter Flur im Moment.
Bestimmt, also ja, wir sind die Ersten in dem großen Bereich Urologie, was natürlich ja auch ein sehr wichtiger Bereich ist. Und ja, wir haben auch teilweise psychologische Komponenten als Teil unseres Produkts, aber ja, Ersten in der Urologie.
Ich würde total gerne das als unser nächstes, zweites Thema haben und einmal mit dir anfangen, denn du bist ja, wie ich finde, also ich habe mir natürlich dein CV auf LinkedIn angeschaut, eine ja wirklich interessante Persönlichkeit mit einem auch spannenden Lebensweg. Also du warst irgendwie bei den Großen der Großen, bei McKinsey, bei Amazon, bei Palantir, die man ja auch kennt zuletzt, und bist jetzt ja nach all diesen Unternehmen irgendwie ins Gesundheitswesen gekommen. Und das interessiert mich tatsächlich als erstes. Wieso hast du im Bereich Urologie und Männergesundheit ein Digital Health Startup gegründet?
Ja, also tatsächlich würde ich sagen, zieht sich schon ein gewisser roter Faden dadurch. Und eigentlich fing das schon an, ich habe schon mal als Kind, als meine Eltern gefragt haben, was ich machen will, gesagt, ich will Forscher werden. Und habe mich ja dann auch nach meiner Schulzeit entschieden, ein Studium zu machen im Bereich Biotechnologie. Und damals auch noch wirklich mit dem festen Wunsch, in der Pharmawelt, Medikamentenentwicklung. Also da hatte ich schon immer einen Touchpoint und einen Bezug zu. Inzwischen bin ich jetzt im Grunde seit über 10 Jahren in dem Feld. Das Biotechnologiestudium damals in Karlsruhe am KIT und University College London gemacht. Viel über die Entwicklung von Biotech-Drugs gelernt. Aber eben auch irgendwie damals schon gemerkt, ich will eigentlich noch mehr über den Tellerrand schauen. Und da war für mich dann im Prinzip McKinsey eine spannende Möglichkeit, wirklich viele verschiedene Felder zu sehen. Aber ich habe auch tatsächlich dann bei McKinsey eigentlich exklusiv Pharma gemacht und habe halt über 4 Jahre hinweg eigentlich die ganzen großen Pharmaunternehmen so in Europa beraten. Und das war eine total spannende Zeit, aber gleichzeitig hat mich das auch irgendwie so ein bisschen desillusioniert, wie schwierig es ist, für große Pharmaunternehmen Patienten wirklich abzuholen. Und das soll jetzt auch kein Pharma-Bashing sein. Also ich finde, dass Pharma macht wirklich tolle Medikamente, die natürlich wirklich uns vorangebracht haben, Menschen wirklich helfen. Aber für mich war das halt irgendwie nicht das Richtige, ne? Und weil ich es immer spannend fand, irgendwie direkt mit Menschen zu arbeiten und diese Arbeit irgendwie im Lab 10 Jahre, bis du dann irgendwie ein neues Medikament auf den Markt bringen kannst. Fand ich nicht so spannend. Und ich erinnere mich auch noch an ein Projekt, so 2013 war das, also vor wirklich fast 10 Jahren. Das war irgendwie schon dieses Buzzword Patient-Centric Care, was ja irgendwie hoch und runter geritten wird, was damals schon dann irgendwie bei den Pharmaunternehmen, und dann sollten wir für ein solches Unternehmen eine Patient-Centric Care-Strategie entwickeln. Und ja, also ich meine, das hat sowohl das Know-how in dem Unternehmen dafür gefühlt, würde ich behaupten, und gleichzeitig haben die Tools gefehlt. Und ja, das kann ich später nochmal aufgreifen, aber das war dann halt schon so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da kann man so viel mehr machen mit digitalen Möglichkeiten.
Ich glaube, so vor 10 Jahren waren die Schlagworte Patient-Centric Care, Services oder Beyond the Pill, Around the Pill. Mittlerweile hat sich das ja abgelöst. Also ihr würdet jetzt quasi als Digital Therapeutic definiert werden, also als digitales Medikament eigentlich oder Therapeutikum.
Ja.
Und du bist dann ja aber danach, warst du bei Amazon und bei Palantir, das sind ja jetzt beides Unternehmen, da kriegen viele Leute Angst im Gesundheitswesen, wenn man diese Namen sagt. Was hast du dann da gemacht?
Ja, genau. Also ich habe eigentlich im Anschluss an meine Zeit bei McKinsey dann, weil eben gesagt, wollte ich dann, ja, diese Pharma-Welt, das war dann so ein bisschen enttäuschend für mich. Und ich habe dann ein MBA gemacht bei der INSEAD Business School und habe dort irgendwie auch meine zweite Passion, sag ich mal, für Tech gefunden. Und ich war schon immer, wir gehören ja noch zu dieser Generation, wo irgendwie wir den Launch des iPhones miterlebt haben. Und ich weiß noch, wie geil ich das fand, wie das irgendwie uns unser Leben verändert hat. Ne? Und diese ganze Tech Seite fand ich total spannend. Habe dann nach dem MBA eben bei Amazon eine Zeit lang verbracht, weil ich eigentlich dachte, da kann ich jetzt mal so richtig in so ein Tech-Unternehmen rein. Leider ist meiner Meinung nach, zumindest so in der Retail-Sparte bei Amazon, inzwischen auch gar nicht mehr so viel, also man bekommt das jetzt nicht mehr so hautnah mit, dieses Technologiethema. Ne? Und bei Palantir habe ich dann eigentlich tatsächlich auch zu Teilen meinen Reconnect zu Pharma gefunden, weil Palantir macht ja nicht nur auf der Government-Seite Projekte, sondern eben auch auf der Seite, der privatwirtschaftlichen Seite, und arbeitet, da kann ich jetzt keine Namen nennen, aber arbeitet natürlich auch im Bereich Healthcare mit Pharmaunternehmen. Und das war für mich wirklich so der Augenöffner. 2019 war das, wo ich gesagt habe, geil, endlich gibt es hier wirklich eine Möglichkeit, diese Passion, die ich eigentlich schon immer hatte für Healthcare, dafür irgendwie Therapien oder Menschen zu helfen, zu verbinden mit Technologie. Und das war ja auch noch so pre-DiGA, da gab es noch keine DiGAs, aber es war so ein bisschen so in der, ne, war schon klar, dass da jetzt irgendwie was kommen wird. Und das war eigentlich so Ende 2019 für mich der Initialzünder, zu sagen, okay, da möchte ich selber mitspielen, weil ich glaube, da habe ich Know-how. Und es verbindet sich mit meiner Passion, und genau.
Und dann hast du gegründet. Und kurzer Disclaimer, Palantir beschäftigt sich ja mit Daten. Und das heißt jetzt, all deine Interessen laufen jetzt bei deiner Gründung quasi zusammen. Mit wem hast du das Unternehmen zusammengegründet dann?
Ja, ich glaube, es gehören ja immer so die richtigen Personen zur richtigen Zeit dazu. Und also mein Mitgründer und Co-CEO, der Thilo, wir beide kennen uns im Prinzip ursprünglich über McKinsey. Wir haben auch damals schon zum Beispiel den McKinsey Startup Club in München gegründet und pro bono Consulting gemacht für Unternehmen. Also dieses Gründertum-Gedanke war bei uns schon beiden immer da. Thilo war dann bei Tourlane noch eine Zeit, also auch Startup Berlin. Und ja, wir haben uns im Skiurlaub kurz vor Corona-Lockdown dann im Prinzip sehr, sehr lange und intensiv da ausgetauscht. Und Thilo war dann auch sehr begeistert von dieser Digital Health-Idee. Er selbst kommt aus einer Ärztefamilie, wo der Vater Urologe ist. Und darüber kam dann der Connect zu dem Professor Kurt Miller. Mhm. Das ist der Chief Medical Officer jetzt bei uns und der dritte Mann im Bunde von den ersten Gründern. Ja, und der ist ein sehr, sehr faszinierender Mann. Ja. Kurt ist jetzt 30 Jahre Berliner Charité, hat er geleitet, ist einer der renommiertesten Urologen Deutschlands, vielleicht Europa, ja.
Ja, so, okay, jetzt kommen wir auf euer Thema Männergesundheit, und ja. Das finde ich total spannend. Erstmal, also ich habe ja auch schon viel im Bereich Digital Health gemacht und ich fand immer den Urologen witzig, also weil Urologen angeblich die lustigsten, fancysten Autos fahren würden, sagen immer alle. weil davon abgesehen ist das ja ein Thema, was ihr jetzt quasi aus einem, du hast eben schon gesagt, ihr nutzt psychologische Elemente, also bei Kranus Health, bei eurer ersten DiGA geht es um erektile Dysfunktion und es geht ja auch viel um verhaltenstherapeutische Ansätze und Lebensstilveränderung bei Digas und eben das Coaching derselben. Und was ich eben spannend finde, ist, dass ihr eine Diga habt, also eine App auf Rezept für Männer. Und wir haben jetzt aber an den ersten Zahlen gesehen, dass tatsächlich die meisten NutzerInnen von Digas, also Frauen sind, dass das bei Frauen irgendwie besser einschlägt, weil das sind ja auch eher diejenigen, die so ein bisschen aktiver mit der eigenen Gesundheit umgehen und sich darum kümmern. Und ja, bei Männern ist das häufig schwierig, die auch zu erreichen. Das ist ja so allgemein bekannt. Und ihr habt euch jetzt in dieses Feld gewagt. Ja, erzähl mal ein bisschen.
Ja, also du sagst genau das, was ich eigentlich auch immer erzähle, weil in der Tat ist das wirklich, also das für mich ist mal auch so ein Analog, also Frauen haben ja wirklich auch die Möglichkeiten, es ist auch sehr gut, dass man halt irgendwie die meisten Frauen ab ihrer Jugend dann im Prinzip zum Frauenarzt gehen, in regelmäßigen Abständen, und Männer lernen sowas leider nie und gehen halt eben sehr, sehr anlassbezogen zum Arzt, häufig dann auch viel zu spät. Das ist auch am Ende des Tages wirklich auch eine ganz klar unsere Mission. Wir wollen die Lebenserwartung von Männern, ist zum Beispiel in Deutschland auch noch knapp 6 Jahre unter der Lebenserwartung von Frauen, was verschiedene Gründe hat, aber sicherlich einer davon ist auch, dass Männer halt einfach, ja, man muss schon sagen, sehr dumm sind in ihrem Präventionsverhalten und in ihrer medizinischen Versorgung. Und teilweise eben aber auch daran liegt, wie unser Gesundheitssystem strukturiert ist, dass halt Männer das einfach nicht wirklich lernen. Und genau, davon wollen wir mit einem digitalen Coaching natürlich auch hingehen in diese Richtung.
Ja, jetzt sagst du schon, ihr habt ein digitales Coaching auf Rezept bei erektiler Dysfunktion, also Impotenz. Yes. Das kann ja total viele verschiedene Ursachen haben. Und also viele Präventionsgegner, ich weiß noch, als ich vor, weiß ich nicht, 8, 9 Jahren habe ich mal so Präventionscoaches für Krankenversicherungen entwickelt. Und damals gab es einfach total viele Leute, die so sagten, ja, Prävention funktioniert nicht, weil die Leute, also auch so total verallgemeinernd, ja, so, also gar nicht so überlegt, es gibt ja verschiedene Patientengruppen oder Patienten. Sondern da war oft eine Aussage, Prävention funktioniert nicht. Wenn es eine Pille gibt, werden sich die Leute immer eine Pille reinschmeißen. Und das ist ja jetzt bei erektiler Dysfunktion, gibt es ja auch mittlerweile gute Medikamente, die man sich einfach reinwerfen kann. Und ihr habt jetzt aber einen komplett anderen Ansatz. Warum ist das denn überhaupt notwendig? Also oder warum gibt es einen Markt? Also von da gucken.
Also genau, das waren natürlich so Fragen, die uns häufig gerade in den ersten Wochen, wo es dann darüber nachgedacht, gestellt worden. Aber also erstens, also gibt es mehrere Sachen. Erstens sind die Medikamente, die es gibt, auch nicht in jeder Hinsicht perfekt. Also da gibt es auch ganz klar Nebenwirkungen. Ich habe da den Selbstversuch auch mal gewagt. Ich hatte zum Beispiel furchtbare Kopfschmerzen. Das ist zum Beispiel eine der häufigen Nebenwirkungen. Aber jetzt, wo wir inzwischen haben wir wirklich mehrere tausend Patienten behandelt und kann, glaube ich, auch sagen, dass wir haben ja die Diga seit Januar, und ich vergleiche das natürlich auch in vielen Gesprächen mit anderen Diga-Herstellern. Also wir haben ein extrem erfolgreiches sozusagen Feedback von den Patienten und auch sehr, sehr viel Traction. Also wir bekommen extrem viel Patienten. Und das liegt, denke ich, an mehreren Gründen. Also erstens, nachdem wir jetzt mehrere tausend Leute behandelt haben, das ist halt diese psychologische Komponente, ganz klar. Viele Leute sagen halt, ich will nicht abhängig sein von einer Pille, wenn es um dieses sehr, sehr wichtige Thema Sexualität geht. Ja, da geht es halt wirklich auch um das Thema, bin ich irgendwie selbst funktionsfähig in dieser Hinsicht oder hänge ich davon ab, dass ein Medikament mir hilft. Die Medikamente wirken auch nicht sofort. Ne? Das kann man sich vorstellen, ist jetzt auch nicht super romantisch, wenn man da gerade auf der Couch sitzt und dann sagt, so Moment, wir können jetzt in 20 Minuten weitermachen. Solche Sachen sind halt Faktoren. Und dann natürlich am Ende des Tages, denke ich, gibt es so einen generellen Trend auch, dass man weg möchte von Pillen und mehr hin zu einer natürlichen Lösung für die Probleme. Und tatsächlich, das ist halt auch ganz wichtig zu sagen, die medizinischen Leitlinien in diesem Bereich schreiben alle eine ursachenorientierte Behandlung vor. Und PDE5-Hemmer, also die Pillen, sind tatsächlich eigentlich nur Last Resort Option. Die Versorgungsrealität heute ist leider eine ganz andere. Ne?
Und ja, das also wollen wir ändern. Wahrscheinlich wie bei den meisten Erkrankungen, wo man, wenn man mal in die Leitlinien guckt und sich da reingräbt, dann hat man immer so drei Sätze, wo irgendwie steht, ermutigen Sie die Patientin oder den Patienten zu mehr Bewegung und gesünderer Ernährung, wobei da dann auch nie genau steht, was das konkret bedeutet und wie das gehen soll. Und
genau.
Wird dann so in so einem Satz rübergeworfen. Und ja, letztendlich gibt es dafür nicht so richtig ein Programm. Also bis jetzt, jetzt gibt es ja DIGA, jetzt gibt es was, also was man anbieten kann. Und bei erektiler Dysfunktion, ich bin da jetzt selbst natürlich nicht betroffen, weil ich eine Frau bin. Also betrifft mich das per se nicht, ja. Aber das ist ja auch so, dass da einen Zusammenhang gibt, wahrscheinlich zwischen Bluthochdruck oder hohem Cholesterinwert und irgendwelchen Ablagerungen und irgendwie whatever. Also verschiedene Sachen, die so, fängt dann damit an, man hat irgendwie erektile Dysfunktion und 3 Jahre später hat man dann irgendwie Schlaganfall oder Herzinfarkt oder so. So kann ich mir das vorstellen. Ist das jetzt richtig oder erzähle ich irgendwie?
Ja, also absolut. Also zu dem ersten noch, was du gesagt hast, ich denke, dass es halt vor allem das auch Problem ist, dass dann den ÄrztInnen auch die Zeit fehlt, solche Grundsachen, ursachenorientierten Therapien in der Praxis umzusetzen, wenn man halt dafür keine Helfer hat. Und in einer Sache, die du gesagt hast, würde ich dich jetzt auch korrigieren, weil was wir auch immer sagen, natürlich sind mehr als der Mann selbst davon betroffen, sondern die Partner genauso. Ja. Und das ist zum Beispiel auch, wir haben häufig Frauen auch auf unserer Hotline, die anrufen und für ihren Mann sowas anfragen. Und das ist, denke ich, auch sowas, was, also wir sagen, es ist eine Krankheit, die am Ende des Tages 2 betrifft.
Das ist übrigens total interessant bei Männergesundheit, weil das ist ja der Klassiker, dass die Frauen sozusagen die Gesundheitsmanagerinnen der Familie sind und Vorsorgetermine machen und sich darum kümmern. Bei mir zu Hause ist das andersrum. Aber ja, das ist ja so ein bisschen der Klassiker. Deswegen, wie vertreibt ihr denn das Produkt im Moment? Weil das ist ja so mit, glaube ich, die größte Challenge, wenn man jetzt erstmal gelistet ist. Ich weiß gar nicht, seid ihr jetzt, wir haben jetzt Mai 22, seid ihr schon wirklich fest dauerhaft gelistet als App auf Rezept oder erst vorläufig?
Wir sind vorläufig gelistet worden im Januar. Wir machen jetzt gerade eine große randomisierte Studie mit dem Universitätsklinikum Münster. Das macht die Professorin Kliesch da, auch eine sehr, sehr bekannte Andrologin. Und genau, werden dann da Ende diesen Jahres in die permanente Listung kommen. Ja, wie wir das vertreiben, also ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir sind, glaube ich, das ist weit, weit, weit über unseren Erwartungen, wie groß da die Nachfrage ist. Und also eine Sache, auf die wir sehr, sehr klar von Anfang an gesetzt haben, ist ein eigener Arztvertrieb. Das heißt, wir sehen die Ärztinnen natürlich als wirklich primäre Stakeholder in diesem Ganzen. Und ich glaube, da kann man sagen, das stößt halt auch auf in dieser Fachschaft auf extrem positives Feedback. Also wir unser Ziel sind jetzt erstmal wirklich die Urologinnen, die das halt wirklich als Fachschaft natürlich in erster Linie mal verschreiben. Und genau, auch gerade hier sehen die auch, du hattest das vorhin mal angesprochen, es gibt bei dieser Krankheit, erektile Dysfunktion, einen starken Zusammenhang zu kardiovaskulären Erkrankungen auch. Also es gibt zum Beispiel Paper, die klar belegen, dass eine unbehandelte ED und eine Behandlung mit Pillen ist halt rein symptomatisch, also in dem Sinne unbehandelt, ungefähr 7 Jahre später zu Herzinfarkten und anderen kardiovaskulären Ereignissen führt. Das heißt, es gibt da eine ganz klare Korrelation. Und das ist natürlich was wir jetzt mit unserer Therapie, die ja auch verhaltenstherapeutische Änderungen, mehr Sport beinhalten, auch angehen. Und ich denke, bei den ÄrztInnen kommt es auch wirklich sehr, sehr positiv an, was dazu führt, dass das ein sehr erfolgreicher Vertriebskanal ist. Da haben wir auch eine eigene Salesforce, wie man das so schön nennt, aus inzwischen 6 oder 7 Leuten, genau.
Darf ich dich mal fragen, wie macht ihr das? Weil das ist ja auch noch ein Thema, du hast ja gerade erzählt, ihr habt euch, also du und dein Mitgründer, ihr habt quasi vor Corona im Skiurlaub überlegt, okay, ihr macht das, ihr zieht es jetzt durch, ihr gründet und dann seid ihr mit dem Go-to-Market quasi auf Corona getroffen und das hat ja auch den ganzen Vertrieb vor eine riesige Herausforderung gestellt. Und was ich so spannend finde, ich hatte mal auf dem Colliquio Summit, die machen ja so Pharma-Marketing auch viel. Und da hatte ich jemand von BioNTech gehört und der hat halt erzählt, wie sie in der Pandemie natürlich mit einem Produkt, was alle nachgefragt haben, klar ist was anderes nochmal, aber einen komplett digitalisierten Vertrieb eigentlich aufgebaut haben. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da auch etwas, also habt ihr das ganz klassisch gemacht oder gibt's da irgendwas, was interessant ist zu erzählen, was ihr anders gemacht habt?
Also ganz klassisch machen wir das nicht, ne? Also wir glauben schon an einen wirklich digitalen Hybridvertrieb. Also wir haben auf der einen Seite schon noch tatsächlich unsere Leute, die vor Ort beim Arzt entsetzendes vorbeigehen, aber wir nutzen auch sehr, sehr stark digitale Möglichkeiten. Also wir zum Beispiel glauben bisher jetzt noch nicht so sehr dran, dass eine Partnerschaft mit einem Pharmaunternehmen da der richtige Weg ist, sondern weil ich glaube, ein digitales Produkt, was wir ja sind, zu vertreiben, das ist jetzt für jemanden, der 30 Jahre hat, und ich will das gar nicht despektierlich meinen, für jemanden, der 30 Jahre lang traditionelle Medikamente verkauft hat, etwas sehr anderes. Man muss natürlich einerseits selber den Arzt auch darüber informieren können, wie funktioniert sowas. Da gibt es ja auch bei den ÄrztInnen sehr, sehr viele Bedenken noch zu. Und da setzen wir auf, glaube ich, sehr, sehr andere Profile. Und wir wollen auch, dass unsere Vertriebsmitarbeiter mehr als Digitalisierungspartner für den Arzt wahrgenommen werden. Also wir wollen jetzt gar nicht so sagen, das ist jetzt hier die eine Diga und die musst du jetzt verschreiben, sondern eher, wir helfen euch im Allgemeinen digitaler zu werden und damit eure Patienten besser behandeln zu können. Und das funktioniert sehr gut.
Und das ist natürlich total interessant, weil das Teuerste ist ja, also es gibt ja eigentlich zwei Komponenten, die jetzt in so einer Unternehmung wie eurer Kostenfaktoren sind. Das eine ist die Entwicklung, die ganzen klinischen Studien, also den Nutzennachweis zu erbringen, ja, um dann auch die Erstattung zu erreichen. Das zweite ist dieser Zugang, dieser Vertriebsweg, weil der ist natürlich extrem verstopft durch Pharma und das ist extrem gut bezahlt. Ne? Das wissen wir alle irgendwie, dass Pharmaunternehmen auch ihre Vertriebler sehr, sehr gut vergüten. Mhm. Und das heißt, in dem Moment, wo ihr jetzt mit einer Diga, einer App auf Rezept, einem digitalen Tool eigentlich in einem digitalen Therapeutikum einen Vertrieb aufgebaut habt, dann müsst ihr eigentlich ja eine Pipeline füllen mit weiteren Themen, weil ihr dann eigentlich so kostenreduziert agieren könnt. Ja, was habt ihr dann da noch in der Pipeline?
Ja, absolut. Also eine Sache will ich noch kurz sagen. Also wir machen auch, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber wir machen auch einen B2C-Vertrieb. Das heißt, das geht ja auch als DIGA-Unternehmen. Und dort Patienten abzuholen, weil ich sage mal so, ungefähr die Hälfte der Leute, die gehen mit ihrer Erkrankung zum Arzt, aber eben weil es halt so eine Tabu-Erkrankung ist, geht die andere Hälfte nie zu einem Arzt. Und diese Leute halt abzuholen, weil die googeln das trotzdem. Ja. Also googeln tut das dann jeder. Also Thema Selbstbehandlung, da können die uns natürlich auch finden und dann halt einen digitalen Weg mit Teleklinik oder anderen auch Online-Plattformen, wo man dann auch wieder mit ÄrztInnen connected wird. Und das haben wir auch.
Okay, dann stellen wir die Frage jetzt nochmal kurz zurück, die ich gefragt hatte. Und dann stelle ich dir nochmal eine andere Frage, weil ich fand es spannend. Ich bin auf eure Webseite gegangen und da steht die Potenz-App. Also ihr geht gar nicht auf erektile Dysfunktion. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich auch im Branding gucken, dass das irgendwie nicht so nach Krankheit aussieht oder nach irgendwie Versagen oder
was. Ja, also tatsächlich haben wir da mit einer Psychologin ganz am Anfang sehr viel User-Research gemacht und da kam halt ganz klar raus, also man kann das ja eher aus so einer positiven Angle angehen und im Sinne von Potenz steigern oder aus einem negativen Angle, sage ich mal, Probleme angehen. Und da kommt schon sehr klar raus, dass zumindest in der Psychologie dieser Betroffenen das Positive eher motivierend wirkt, dann eine Behandlung auch anzugehen.
Ja, okay. Und was habt ihr jetzt noch in der Pipeline? Also werdet ihr euch weiter auf Männergesundheit dann fokussieren?
Absolut. Also unsere Mission, das ist, wir haben, ich sag mal, das Vertical Mail Tech auch mitbegründet, würde ich behaupten. Und genau, da wollen wir natürlich sehr viel mehr machen noch. Wir haben weitere Produkte in der Pipeline dazu gehört. Also zum Beispiel Themen wie Inkontinenz bei Männern, auch gerade bei älteren Männern häufig ein Problem, bis hin zu prä- und postoperative Vorbereitung oder halt Nachberatung bei Prostatakarzinomen, vorzeitiger Samenerguss oder auch Infertilität bei Männern. Und ja, da haben wir große Pläne, werden da jetzt wahrscheinlich nächsten Jahr auch die weiteren Digas dann auch hoffentlich auf dem Markt haben. Aber es muss auch nicht immer eine Diga sein. Für uns geht es halt immer darum, im Kern Patientenreisen, die in irgendeiner Form digital begleitet sind, aufzustellen. Und ich glaube, da kann man halt extrem viel machen, gerade für diese ganzen tabuisierten Erkrankungen, weil alle, die ich jetzt genannt sind, tragen ein starkes Stigmata noch mit sich und gerade deshalb auch Versorgungslücken sind.
Ja, und das ist natürlich schon interessant, wenn man dann, du sagst jetzt vertikal integriert Mailtech, das ist ja das neueste Buzzword auf der Investoren. Da nimmt ja jeder Investor gerade den Hörer ab, wenn man irgendwie vertikal integriert sagt. Also für die Laien kannst du das ja vielleicht nochmal kurz erklären, was ihr damit meint.
Ja, also in unserer Vision möchten wir halt den Patienten im Grunde auf komplett begleiten. Und das heißt halt auch wirklich auf der einen Seite anfänglich abholen, beraten können. Und da spielen, denke ich, gerade auch nach wie vor natürlich auch Menschen eine Rolle. Man möchte gerade auf diesen gesundheitlichen Themen irgendwo auch mit einem menschlichen Kontakt abgeholt werden und nicht rein digital. Und dann halt die Therapie selbst, das ist bei uns dann schon auch eine DIGA, die dann auch größtenteils selbstständig eben durchlaufen wird. Aber dann halt auch eben die Nachbetreuung. Und da ist halt gerade auch der Link dann zur Prävention. Wir haben ja schon viele Wissensinhalte in der DIGA selbst, aber dann halt auch eine Nachbetreuung. Wir sehen, dass dann ein Interesse von den Patienten da ist, dass man halt regelmäßige Check-ins macht mit Health Coaches, mit ÄrztInnen und so den also in der Vision halt eigentlich einen Wegbegleiter für diese Menschen im Thema Gesundheit wirkt. Den es jetzt einfach im zumindest bei den Männern häufig leider noch nicht gibt.
Ja, total spannend und sicherlich auch ja ein Grund, warum ihr so gut im Geschäft seid. Was kostet? Ich hatte irgendwann mal gesehen, was die DIGA im Moment kostet. Was kostet die, wenn sie verschrieben wird?
Die kostet 656 Euro für 3 Monate, genau.
Ja, da bin ich total gespannt, weil das wird jetzt auch wahrscheinlich noch verhandelt. Ne? Das ist ja ein vorläufiger Preis, den ihr selbst festgelegt habt oder müsst ihr jetzt in die Verhandlung gehen oder seid ihr da schon?
Nee, die Verhandlung, die läuft ja dann immer nach dem ersten Jahr. Und klar, also das sage ich mal, ist auch gut und richtig so. Ja, so ist ja unser deutsches Gesundheitssystem gebaut. Das müssen nicht nur wir, sondern das muss jeder andere Liga-Hersteller, das muss jedes Pharmaunternehmen. Und da sind wir natürlich gespannt drauf. Am Ende des Tages sehen wir da viele Gründe auch, was wir eben machen mit den vielen Elementen, die wir in dem Produkt haben. Natürlich die medizinische Evidenz, die wir dafür haben. Und die enge Assoziation mit auch den kardiovaskulären Erkrankungen. Wir da gespannt sind auf die Verhandlungen und denke ich da auch gut dastehen.
Wie seid ihr finanziert? Ihr habt, ja klar, ihr seid Risikokapital finanziert. Das habe ich tatsächlich jetzt gar nicht recherchiert im Vorfeld. Das interessiert mich auch. Also wer sind eure Investoren?
Genau, also wir haben mehrere Investoren an Bord. Ganz ursprünglich ein vierter wichtiger Mitgründer oder Founding Business Angel ist der Konstantin Mehl. Das ist der Gründer von Kaya Health, die du sicher auch kennst, die ja sehr, sehr groß sind und die sehr, sehr früh mit Digital Therapeutics auch angefangen haben. Ich kenne den Konstantin schon länger und der war sehr maßgeblich auch in der Entwicklung der Idee mitbeteiligt. Mit dem haben wir die erste Angel-Runde gemacht, haben dann im Frühjahr letzten Jahres eine Seed-Finanzierung gemacht, zum Beispiel mit dem Hightech-Gründerfund damals als Lead-Investor, die ja zum Beispiel auch bei Selfapy mit investiert sind. Und dann einige sehr, sehr spannende Angels, die wir mit an Bord haben, also zum Beispiel aus Berlin noch die SB21, die dort viel mit Know-how mitbringen. Und ja, da kann ich jetzt dann heute noch nichts disclosen, aber wir sind jetzt gerade in einer größeren Finanzierungsrunde, die sehr gut aussieht.
Ja,
lass uns dabei belassen.
Nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde.
Richtig.
Sagt man ja so schön. Ne?
Ja. Aber genau, am Ende des Tages ist das ja einfach nur, wir sammeln ja jetzt Kapital ein und diesmal auch deutlich mehr Kapital, um diese Vision, die wir haben, auch umsetzen zu können. Und das hilft natürlich einfach. Mit mehr Kapital können wir auch mehr Fehler machen und aus diesen Fehlern lernen und besser werden. Genau, sind da sehr, sehr motiviert, dieses Thema jetzt weiter zu bearbeiten.
Ja, und ihr habt euch ja sicherlich, das interessiert mich jetzt eben auch nochmal, also mit dem Thema DIGA-App auf Rezept sind wir in Deutschland echt mal Vorreiter, wobei jetzt ja auch keiner so genau weiß, wie das da so weitergeht. Also es soll ja jetzt einen Strategieprozess geben im Bundesgesundheitsministerium. Wir sind da alle total gespannt. Nichtsdestotrotz seid ihr jetzt in Deutschland ja auf den Markt gegangen. Das ist jetzt euer erster Markt. Ihr habt euch ja sicherlich auch andere Märkte angeguckt. In guter alter McKinsey-Manier hast du bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Denke ich mal. Was gibt's denn da auf anderen Märkten und wo wollt ihr als erstes dann internationalisieren?
Für uns ist klar, was wir immer gesagt haben, erstmal, wir wollen mit diesem ersten Produkt den Erfolg von Pfizers Viagra wiederholen. Und das geht nur international. Wir haben von Anfang an gesagt, wir sind kein deutsches Liga-Unternehmen, sondern unsere Ambition ist es, ein internationales Spieler im Bereich Männergesundheit aufzubauen, weil die Probleme sind überall die gleichen. Und wir sind halt in Deutschland gestartet, weil genau wie du sagst, mit Liga natürlich jetzt hier wirklich Deutschland auch endlich mal eine Vorreiterrolle in der Digitalisierung einnimmt. Das sind wir sonst eher immer die Schlechtesten mit. Das ist super und klar, für uns ist jetzt im nächsten Schritt Europa und die USA ganz klar entscheidend. Und letzten Endes ist es nur eine Frage des Wann, also erst Europa, dann die USA. Wir haben sehr, sehr lange stark die USA fokussiert, jetzt mit der Entwicklung in Frankreich, wo ja jetzt auch Liga inzwischen sehr konkret wird, viele weitere europäische Länder. Ich glaube, eine Sache kann ich sagen, ich wurde immer positiv davon überrascht, wie gut und wie schnell sich die Regulierung eigentlich weiterentwickelt, weil es halt einfach eine sinnvolle Sache ist, ne? Und genau, aktuell, denke ich, gucken wir uns da sehr genau Frankreich an. Aber klar ist auch, für uns ist jetzt dieses Jahr 2022 im Vordergrund Deutschland wirklich als Markt in der Fläche anzugehen. Und nächstes Jahr steht dann für uns das Thema Internationalisierung.
Ja, klar. Weil ich meine, ihr braucht ja auch Zahlen und ihr braucht ja auch den Beweis, dass die Leute das benutzen und wirklich so auch an dieses Thema rangehen, weil ich meine, diese ganzen Übungen und was es da alles gibt, das gibt's ja schon länger. Also das kann man wahrscheinlich, wenn man gut ist, sich auch im Internet selbst zusammensuchen als Patient, aber halt nicht in dieser Guidance und dann alles kondensiert und mit so einem Wertversprechen und dann eben auch dem medizinisch oder wissenschaftlichen Nachweis. Das ist ja schon was Besonderes. Du hast ja schon gesagt, die Resonanz ist schon, du sagst, erstaunlich gut, also mehr als ihr erwartet habt. Wie viele Leute benutzen das? Kannst du das sagen? Und wie ist so die Retention? Also wie viele bleiben dran?
Ja, klar. Also wir wussten schon immer, dass das, also erstens ist es ja ein weit verbreitetes Phänomen. 6 bis 8 Millionen Männer in Deutschland haben Erektionsstörungen und das wissen viele gar nicht, weil das so tabuisiert ist. Das ist ein großer Markt, das war uns schon immer klar. Also was ich sagen kann, ist, dass wir den erfolgreichsten Marktstart aller Digas bisher hatten. Also das haben wir gebenchmarkt. Also wir haben mehr Patienten als jede andere Diga in diesen ersten 4 Monaten akquirieren können und behandeln können. Also das heißt, das funktioniert sehr gut. Und ja, das Feedback ist da, ich meine, ich freue mich jedes Mal, auch wenn es irgendwie einen App-Store-Review gibt oder wir haben ja auch ein Team, das mit Patienten auch mal nach der Therapie spricht. Und das ist wirklich faszinierend, wie positiv die Leute darüber berichten. Und das ist natürlich auch für uns der Hauptmotivator. Und ich glaube, das zeigt sich eben auch in der Retention Rate, also die Leute, die wirklich die 12 Wochen auch konsistent bis zum Abschluss dann mit dabei bleiben, die bei uns sehr, sehr hoch ist.
Kannst du sagen, wie
hoch? Ja, also das sind deutlich mehr als 2/3, die das wirklich dann auch komplett abschließen. Was, ich meine, da kennst du dich auch ein bisschen auf, dass wirklich viel ist, ne? Und ich meine, Adhärenz ist ja generell in der Medizin immer ein wichtiges Thema, nicht nur bei Digas, sondern auch bei Pillen. Also Thema Antibiotika-Packung, die auch zu Ende zu nehmen. Da gibt's, glaube ich, kenne ich die Zahlen jetzt nicht genau, aber da gibt's auch viele Abbrecher.
Ja, klar. Was ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht weiß, bei Diga, wie ist das, wenn die nicht zu Ende benutzen, werdet ihr dann trotzdem bezahlt oder werdet ihr nur vergütet für die oder anteilig oder wie läuft das im Moment?
Genau, also das ist im Moment so, dass das die Vergütung erfolgt über den Start der Diga. Ich meine, für mich ist eben immer das Antibiotikum so ein gutes Parallel, ne? Also der Pharmaunternehmen, das wird ja auch nicht dann auf jede einzelne Pille, die der Patient schluckt, bezahlt, sondern halt auf die verkaufte Packung, weil die Adhärenz, wir versuchen alles, was wir können, die Adhärenz bei dem Patienten zu erhöhen. aber es ist natürlich auch nicht in 100% der Fälle möglich, eine 100%ige Adhärenz zu erreichen.
Das ist nicht möglich. Aber ich finde es eben doch schon interessant, weil das ja eine Diskussion ist, die an vielen Seiten im Gesundheitswesen stattfindet. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also das ist ja ein System, was wir erschaffen haben, dass man eben vergütet wird, sobald etwas verschrieben wird oder verordnet wird oder etwas durchgeführt wird und jetzt nicht unbedingt am Ergebnis oder an dem, was es jetzt Patient oder Patientin wirklich gebracht hat oder was es bewirkt hat. Und das kann sich aber auch schnell ändern. Also
ja, absolut.
Und da haben wir dieses Thema Value-Based Healthcare ist total präsent. Da gibt es jede Menge Startups. Habe ich gerade von CBS Insights so eine total spannende Übersicht. Mhm. Und das heißt, ihr werdet ja auch nochmal komplett andere Sachen unterstützen können, wenn ihr dann in andere Märkte geht. Ne?
Wie siehst du das? Also ich bin da ganz bei dir und ich finde das eben eine super Opportunity und eine Diskussion, da, wo wir uns auch sehr gerne sehr aktiv einbringen. Natürlich haben wir jetzt mit diesen digitalen Behandlungsmöglichkeiten eine viel bessere Möglichkeit, das A zu steuern und B auch entsprechend dann zu messen und zu erstatten. Also ich finde das durchaus total sinnvoll. Und das incentiviert ja dann letzten Endes auch die einzelnen Unternehmen, eben Therapien zu entwickeln, die Patienten wirklich helfen. Und das ist am Ende das auch, was natürlich in unserem Sinne ist.
Ja, klar, weil dann könnt ihr nachhaltige Erfolge aufweisen. Was mich halt noch interessiert, jetzt wo ich dich gerade hier habe, also wir sind schon fast am Ende unserer Zeit angekommen, aber ich würde total gerne nochmal auf dieses Thema kommen, was du irgendwann gesagt hast, ihr seid der Digitalisierungspartner eigentlich für die Urologinnen und Urologen, mit denen ihr halt arbeitet, oder meistens sind es ja Urologen. Mhm. Und wie ist das so auf deren Seite? Also wie erklärungsbedürftig ist das und wie läuft das ab, wenn die das empfehlen? Also habt ihr da so ein bisschen Insights?
Ja, also wir versuchen da tatsächlich nah an die ranzukommen, weil wir natürlich da auch viel lernen können, beziehungsweise auch, was wir inzwischen auch schon wissen, also die Art und Weise, wie eine Ärztin oder Arzt das Produkt dem Patienten darlegt, treibt signifikant, ob der Patient das dann am Ende wahrnimmt oder nicht. Ja, und da wissen wir inzwischen schon manche Dinge, die gut funktionieren, manche Dinge, die weniger gut funktionieren, versuchen auch die Ärzte darüber aufzuklären. Aber also ich glaube auf der einen Seite, dass es medizinisch sinnvoll ist, das ist irgendwie sehr, sehr einfach zu erklären. Das verstehen die Urologinnen eigentlich sofort. Mhm. Natürlich stellt sich dann immer so die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Was bedeutet das für mich? Das ist, glaube ich, bei allen Digas gleich. Ich denke, was dann für die Ärztin oder Arzt schwierig ist, häufig ist, wie erkläre ich das eigentlich meinem Patienten? Und das ist da halt wirklich einerseits erstmal selber zu verstehen, was ist jetzt eigentlich Diga und was bedeutet das für mich? Also was wir immer sehr, sehr klar auch darstellen, ist so, es ist keine Mehrarbeit. Ich glaube, da gibt es auch bei den ÄrztInnen große Angst, dass jetzt irgendwie dann 2 Wochen nach Verschreibung der Patient anruft und dann irgendwie sie Tech-Support machen müssen, weil sie irgendwie mein iPhone geht nicht. Und das ist wichtig, glaube ich, dass diesen Ärzten auch, den Ärzten auch sagen, nein, da haben wir unseren eigenen Support für und ihr verschreibt das wie ein Medikament auch. Natürlich kommt der 12 Wochen später, wird der Patient auch wieder vorstellig bei euch. Und da halt wirklich auch in die Edukation einzusteigen, ist extrem wichtig, wofür natürlich auch Kongresse sehr, sehr wichtig sind. Wir sind auch wirklich, wir versuchen auf jedem einzelnen Urologie-Kongress zu sein. Da gibt es 5 Stück in Deutschland im Jahr. Genau, also ja.
Ja, okay. Ja, ohne Hasseln geht es nicht, ja.
Es ist absolut, also es ist Hard Work auf jeden Fall.
Ja, genau, es ist ja eine Transformation. Aber das finde ich schon interessant. Also diesen Satz werde ich mir jetzt echt merken. Du wirst mir jetzt natürlich, also wenn du da noch mehr Insights erzählst, also was genau funktioniert, aber ich nenne das immer so diesen Moment, wo Arzt oder Ärztin dir quasi die Hand auf die Schulter legt und sagt, wenn sie das machen, werden sie geheilt oder dann wird es besser. Das ist ja der Moment, den man so übertragen muss. Und da gibt es ja auch total spannende Placebo-Forschung. Wenn man einfach nur irgendwie ein Medikament rüberwirft, ohne irgendein Wort dazu zu sagen, dann funktioniert es schlechter.
Voll, ja.
Und das ist schon sehr, sehr spannend, also auch zu sehen, dass das so notwendig ist.
Ja, und ich sage auch nicht, dass wir das bisher perfekt gecrackt haben. Also da denken wir extrem viel drüber nach. Und ich glaube, das ist halt wirklich letzten Endes, also was für uns immer eine so eine interessante Größe ist, wie viele Patienten sieht ein Arzt in der Woche, wie viele davon verschreibt er dann auch unser Produkt. Und und wie viele nehmen das dann auch wahr? Also viele Patienten nehmen das halt einfach noch nicht wahr, dass die dann auch wirklich die DIGA nutzen. Und das hängt extrem, glaube ich, mit der Ansprache der ÄrztInnen zusammen. Und da können wir, glaube ich, alle gemeinsam noch sehr, sehr viel tun.
Absolut. Ja, total interessant. Ich werde, wie alle jetzt wahrscheinlich, die den Podcast hört, das gerne weiter beobachten, was ihr da macht. Auf jeden Fall hast du ja die Messlatte ziemlich hochgelegt, wenn du sagst, du wirst jetzt hier Pfizer challengen, weil ich glaube, das war ja deren Kassenschlager, bevor die Kooperation mit BioNTech kam. Aber why not? Ja, das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Dann können wir ja mal in 2-3 Jahren gucken, ob es da auf dem Weg hin ist.
Sehr gerne.
Quasi die Weltbeherrschung macht und das Thema Männergesundheit komplett aufmischt. Vielen, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch, lieber Jens, und danke für deine Zeit.
Vielen Dank dir, Ingehard. Viel Spaß gemacht.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.